Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
Richard redet mal wieder mit einem Wissenschaftler von der Uni. Sie reden darüber, ob Fantasie auch Magie sein kann, wie man eigentlich magische Kräfte erforscht und darüber, ob Wissenschaftler dafür verantwortlich sind, was mit ihren Forschungsergebnissen passiert. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz WLMP. Ich bin Richard Groß und ich habe wieder mal einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor.
Hallo, mein Name ist Flynn Spitzdorn und ich bin Wissenschaftler an der Universität seit nun ungefähr 15 Jahren und bin heute hier, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, das viele Leute beschäftigt.
Okay, bevor wir uns über die Wissenschaft unterhalten, erstmal ein paar persönliche Fragen zu dir. Wo kommst du her?
Geboren wurde ich in Aribor, einer kleinen Handelsstadt in der Nähe der Vereinigten Grenzlande. Und ja, aufgewachsen bin ich dort und bin relativ jung, mit 15 Jahren dann ausgezogen von zu Hause. Und ja, jugendliches Alter, wie soll man sagen, neugierig auf die Welt, aber heimisch aufgewachsen, nichts Besonderes.
Okay, wieso bist du denn jetzt hier?
Ich bin hier, um eigentlich mich selbst zu finden, so ein bisschen. Aber auf dem Weg hierher bin ich besonders aufmerksam geworden auf die Dinge, die das Leben spannend machen.
Das wäre zum Beispiel?
Das, was uns jeden Tag hier bewegt. Die Menschen, die Natur, die Fähigkeiten, die in verschiedensten Dingen zu finden sind.
Oh, sehr philosophisch. Okay, was gefällt dir denn so am besten hier in der Stadt in Dornheim oder insgesamt an den Vereinigten Grenzreichen?
Oh, da müsste ich jetzt fast ganze Absätze könnte ich darüber schreiben, aber wenn wir es kurz fassen wollen, mir gefällt die Atmosphäre. Hier stoßen Kulturen aufeinander, hier stoßen, jeder Gang aus dem eigenen Haus ist etwas Besonderes. Ja, jeder Gang ist etwas Besonderes.
Okay, so gut, du bist jetzt also Wissenschaftler an der Universität.
Genau, ich bin jetzt länger Student gewesen, habe mein Fachgebiet mehr oder weniger ein, zweimal gewechselt und habe jetzt hoffentlich den richtigen Weg gefunden, das richtige Thema für mich und andere Leute gefunden und beschäftige mich jetzt mit Themen, die nicht so gut ersichtlich sind für die meisten und vor allem auch an vielen Stellen Tabuthemen sind und mit vielerlei Falschinformationen gespickt sind.
Wolltest du das denn schon immer machen oder was dachtest du so in deiner Kindheit, was du mal werden willst?
In meiner Kindheit, diese ganzen Geschichten von Abenteurern und von Jägern und Sammlern haben mich früher sehr fasziniert. Ich wollte immer Abenteurer werden. Kindliche Vorstellungskraft, wenn man so will. Ich sah mich selbst als jemand, der, begabt war, wenn man es so ausdrücken kann. Und mit der Zeit wollte ich das ausnutzen und helfen, anderen Leuten helfen. Und durch verschiedene Problematiken im eigenen Leben, so wie sie jeder hat, bin ich dann letztendlich zu dem gekommen, was ich jetzt bin. Ein Wissenschaftler, ein Mediziner und, im Volksmund ab und zu auch ein Held.
Was macht dich denn jetzt zum Helden? Weil das von einem Wissenschaftler wusste ich schon.
Wissen ist eine Sache, die, Held ist vielleicht etwas übertrieben gesprochen. Stell dir vor, jemand, der sein ganzes Leben auf seinem Hof verbringt, nicht viel sieht, nicht mal weiß, wer momentan an der Macht ist. Für den ist jemand, der einen klassischen Zaubertrick auf der Straße vollführt, schon, ein kleiner Held. Bringt die Kinder zum Lachen, bringt vielleicht einen traurigen Tag dazu, etwas schöner zu werden. Aber mit sowas gebe ich mich nicht zufrieden. Ich wollte mehr, ich habe mehr geschafft. Und letztendlich, was ist größer als Medizin und die Chance, Leben zu retten?
Das stimmt, das ist natürlich eine sehr löbliche Tätigkeit. Aber wo du so auch vom Heldentum redest, hast du persönliche Helden? So Vorbilder?
Es gibt Personen in meinem Leben, die ich sehr bewundere. Natürlich allen vorangestellt meine Eltern, ohne die ich heute nicht hier wäre, ohne die ich diese finanzielle Möglichkeit gar nicht gehabt hätte. Helden des, naja, sagen wir, der ersten Stunde. Aber wirkliche Helden, es gibt Legenden von magisch begabten Personen, die ganze Fluten bewahrt haben, Dörfer bewahrt haben, unterzugehen. Es gibt Geschichten von Menschen, die allesamt magische Kreaturen getötet haben und Apokalypsen bewahrt haben. Diese Menschen sind meine Vorbilder. Menschen, die mehr machen.
Aber bei denen ist ja auch, also das hat ja immer sehr viel dann auch mit Mythen und Legenden zu tun. Also da ist ja auch jetzt nicht immer alles so, wie es erzählt wird. Also du nimmst halt deren Ideale aus den Erzählungen raus oder wie weit sind die Vorbilder für dich?
Ich sehe schon vieles davon in die Richtung, dass man zwar eine gewisse wissenschaftliche Skepsis mit dabei haben sollte, aber Legenden kommen ja auch nicht von ungefähr. Und ich denke schon, dass vieles davon einem wahren Kern entspricht, dass man mehr glauben sollte, dass so etwas existiert. Und selbst wenn es am Ende nicht existiert, sind das schöne Geschichten, die Hoffnung schüren können. Aber insgesamt doch, ich glaube, dass solche Menschen existieren und dass solche Legenden mehr Wahrheit beinhalten, als viele Leute sie ihnen zuschreiben.
Wo ziehst du dann die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion? Also ich meine, es gibt ja auch sehr viele, zum Beispiel Religionen, die sich ja auch gegenseitig widersprechen. Da muss man ja irgendwie jetzt sagen, das kannst du nicht alles glauben, weil da ist halt ein Widerspruch da noch gerne mal drin.
Natürlich haben manche Leute mehr Recht als andere und sind, der Wahrheit näher. Aber letztendlich ist der Weg das Ziel. Und alle Religionen, die mir jetzt bekannt sind, verfolgen ein ähnliches Ziel. Gehen wir mal weg von irgendwelchen, menschenopfernden Kulten in Kellergewölben. Ach, jeder versucht nur glücklich zu sein. Das ist das Gleiche, was ich verfolge. Das Gleiche, was ich versuche, anderen Menschen zu geben. Also würde ich sagen, die Grenze kann man am besten für sich selbst ziehen. Nicht unbedingt allgemein.
Wie kamst du dann, um jetzt mal auf deine Karriere zurückzukommen, wie kamst du dann von der Stadt am Rande oder in der Nähe noch von den Vereinigten Grenzreichen nach Dornheim an die Universität?
Ich selbst würde mich als magisch begabte Person bezeichnen. Viele Leute haben das bezweifelt in meinen Tagen, aber ich selbst habe mich immer als jemand gesehen, der zwischen den Welten umherreisen konnte. Eine Art von Teleportation, wenn man so will. Zeitweise, nicht lange. Und irgendwann verlor ich diese Fähigkeit, als ich älter wurde. Und in der Hoffnung, sie wiederfinden zu können, in der Hoffnung, vielleicht auch eine andere Art von Magie zu finden, bin ich von zu Hause ausgezogen, weil die Universität bietete alles, was ich mir vorstellen konnte. Die Möglichkeiten, die Vielfalt und die Chance, das zu finden, was ich wiederhaben wollte. Und so bin ich mit dem Brief in der Hand von zu Hause aufgebrochen und bin hier in Dornheim gelandet. Und seitdem kann ich mir keinen schöneren Ort vorstellen, um meine Forschung voranzutreiben.
Du meintest, du bist selbst magisch begabt?
Ich hatte früher die Fähigkeit, auf meinem Balkon sitzend in andere Welten einzutauchen. Wenn die Sonne am späten Sommerabend hinterm Horizont verschwanden auch die Häuser um mich ringsherum und ich befand mich auf Basaren, in großen Markthallen, in Arenen, auf Schiffen. Ich konnte überall hin, nur für eine gewisse Zeit. Ich war jung, meine Fähigkeiten waren nicht wirklich ausgebildet, aber ich beherrschte diese Fähigkeit. Und offensichtlich hat die Physis des Menschen irgendetwas damit zu tun, dass man diese Fähigkeiten verlieren kann. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass meine Eltern selbst nicht magisch begabt waren, dass das fehlende Training dafür gesorgt hat, dass so etwas verloren werden kann. Was es alles viel weltlicher macht und viel verständlicher. Eine der Grundlagen meiner Theorien, dass Magie erlernt werden kann, wenn man die Grundvoraussetzungen besitzt. Und dass es trainiert werden muss, so wie Sprache, Mathematik oder Physik.
Aber um jetzt auf deine Fähigkeit zurückzukommen, du meinst, du bist wirklich gereist? Also du warst dann wirklich an einem anderen Ort als Kind?
Niemand konnte mir jemals etwas anderes beweisen. Meine Eltern selbst sagten, dass ich für Stunden abends so aussah, als wäre ich komplett woanders, als wäre ich körperlich anwesend, aber nicht geistig. Also sprechen alle Beweise dafür, dass ich irgendeine Art von Fähigkeit besaß.
Hast du denn, wenn du woanders warst, dann auch Auswirkungen auf deine Umgebung gehabt? Oder warst du quasi nur als Geist so, dein Kopf quasi nur da, aber dann die Umgebung hat dich nicht wahrgenommen, wenn du sagst, dein Körper war ja noch zu Hause?
Ich würde sagen, ich war da, vielleicht in einer Art anderem Körper. Teilweise war das sogar so. Teilweise war ich nicht ich, sondern ich war anders. Ich war Ritter, ein Ritter in goldener Rüstung, ein König mit aufgesetzter Krone, ein Schiffsfahrer mit Augenklappe und Papagei. Aber ich hatte Auswirkungen auf mein Umfeld. Ich kannte die Leute. Es war fast so, als wäre es eine Art zweite Persönlichkeit, die ich ausspielen würde. Als würde ich alles, was dieser Person, was die Erinnerung und was dieser Person wichtig war, als würde ich es selber spüren und es, als hätte ich mehrere Leben gelebt. Ich hatte selten meinen eigenen Namen, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr, welchen Namen ich wirklich hatte. Teilweise kann ich mich nicht mal mehr wirklich daran erinnern, wo ich war. Aber ich weiß, dass ich da war und jedes Mal, wenn ich zurückkam, wusste ich, dass ein Teil dieser anderen Person mit mir zurückgekommen ist.
Das klingt jetzt aber jetzt für mich einfach mal so wie eine stark ausgeprägte kindliche Fantasie und jetzt nicht nach wirklich einer magischen Reise.
Das ist das, was auch viele andere sagten. Und ich werde hier das Gleiche sagen, was ich den anderen Leuten auch gesagt habe. Wer entscheidet denn, ob das nicht auch eine Art von Magie ist?
Du meinst also, du warst nicht wirklich an einem vielleicht realen Ort, sondern du hast dir einfach in deiner Fantasie was erschaffen, so wie viele Kinder das tun. Und du meinst aber, das ist schon Magie.
Was macht denn nehmen wir ein klassisches Beispiel, das Kind, das Feuer in seiner Hand beschwören kann. Was macht es denn anders, als sich vorzustellen, dass Feuer in seiner Hand entsteht und dann entsteht Feuer? Letztendlich ist es auch eine Art von Fantasie. Niemand würde plötzlich mit einem Zunderkasten herumlaufen und das dann Magie nennen, wenn man ihn entzünden kann. Aber die reine Vorstellung, Flammen zu erschaffen und sie dann zu sehen, ist auch eine Art von Vorstellung, die zur Wirklichkeit wird.
Ja, aber das nehmen ja auch andere dann wahr. Und in deinem Fall war es das ja nur du, der das wahrgenommen hat.
In meinem näheren Umfeld. Die Leute, die... Ich kann nicht beweisen, ob ich... Bisher konnte ich keine dieser Orte und Personen wiederfinden. Ich habe viele Briefe geschickt in der Hoffnung, dass ich etwas zurückkriegen würde. Und eines Tages hoffe ich und gehe davon aus, dass ich irgendeine Art von Antwort bekommen werde. Und wenn dieser Tag gekommen ist, dann... bin ich mir sicher, dass ich Magie beherrschte. Es ist schwierig für andere Leute, das zu verstehen, die nicht selber... Es fühlte sich anders an als das, was andere Leute als Fantasie bezeichnen, als Traumreisen, als Vorstellungskraft. Es wirkte realer, wesentlich realer.
Okay, ich glaube, an der Stelle kommen wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt weiter, um das dann aufzuklären. Deswegen würde ich ganz gerne einfach mal zu deiner aktuellen Forschung kommen, an der Universität. Was machst du denn da jetzt genau?
Ich bin auf der einen Seite eingeschrieben als Student der Medizin, der sich mit menschlichen Körper, mit menschlichen Leiden, Krankheiten und diesen ganzen weltlichen Problemen beschäftigt. Und auf der anderen Seite habe ich durch meine Frau die Möglichkeit bekommen, mich mit magisch begabten Personen zu treffen und sie zu beobachten in ihrem alltäglichen Leben, in ihren Problematiken und in ihrer Art, mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Und lerne dadurch Fragen zu beantworten, die sich mir immer gestellt haben, wie beispielsweise, woher kommt eigentlich eine magische Begabung? Ist es etwas, das wir, wie ich bereits erwähnte, lernen können? Etwas, das jeder in sich trägt, aber zu selten nach außen tragen darf? Oder ist es etwas, das nur von magisch begabten Eltern weitervererbt werden kann? Ist es eine Art... Es sind sehr viele Fragen, sehr viele gehen in die philosophische Richtung und ich habe nicht viele Kollegen an der Universität, mit denen ich Austausch halten kann über meine Forschung, aber es funktioniert. Wir haben einige kleinere Meilensteine schon erreicht. Beispielsweise haben wir herausgefunden, dass die Persönlichkeit von magisch begabten Personen sehr abhängig von ihrer Art der Begabung ist.
Du meinst, da gibt es ein Zusammenspiel zwischen Begabung und Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, beispielsweise Das Kind, mit dem ich momentan arbeite, ein sehr...
Ganz kurz, weil mich das jetzt vorher noch interessiert. Wo du jetzt sagst, du arbeitest halt momentan, ja, beobachtest Leute, die Fähigkeiten haben. Du aber ja auch gerade schon, ja, deine, ich sag jetzt mal, Fantasiereisen als Fähigkeit bezeichnet hast. Würdest du sagen, dass die Fähigkeiten, die du dann aber bei anderen beobachtest, halt auch wirklich objektive, also objektiv messbare Fähigkeiten sind? Oder ist das eher so wie bei dir, wo man sagt, ja, gut, subjektiv kann man vielleicht sagen, das ist eine Fähigkeit, aber objektiv lässt sich das halt einfach nicht feststellen.
Sowohl als auch. Die Familie besitzt beide Arten von Fähigkeiten. Also der Vater und der Sohn sind beide magisch begabt. Der Vater besitzt eine eher physisch sichtbare Fähigkeit, etwas, das er produzieren kann, das jeder sieht. Wohingegen der Sohn etwas mentaler arbeitet, etwas näher an der Person, mit der er interagiert. Und... es gibt beides. Meine Fähigkeit würde eher in die Richtung des Sohnes voranbringen, aber ich bin mir beispielsweise ziemlich sicher und hoffe, das in den nächsten Monaten beweisen zu können, dass sich Fähigkeiten weiterentwickeln können und dass beispielsweise der Junge die Fähigkeit, seine Fähigkeit hoffentlich so weit entwickeln kann, dass er ebenfalls etwas Physisches heraufbeschwören kann, um eben dann zu zeigen, dass vieles mit genug Lehrkraft von mental zu physisch werden kann.
Also jetzt nochmal ganz kurz zum Verständnis. Der Vater kann also Illusionen erzeugen?
Oder? Bilder beschwören, genau. Er kann perfekte Bilder, mehr oder weniger perfekte Bilder von Dingen beschwören, die ihm entweder beschrieben wurden oder die er bereits gesehen hat, die dann auch für natürlich den kompletten Umkreis an Personen sichtbar ist. Natürlich nicht real sind in diesem Sinne, das heißt, man kann da hindurchgreifen, man könnte nicht damit interagieren. Und es beschränkt sich auf Gegenstände. Er hat bisher nicht die Möglichkeit gehabt, Personen herzustellen, was auch damit zu tun hat, dass seine Illusionen alle stumm sind, keine Geräusche von sich geben, kein knarzendes Holz, keine singenden Vögel, Lebewesen. Wohingegen der Sohn ein ähnliches Phänomen zeigt, allerdings nur in den Köpfen ausgewählter Personen. Also beispielsweise, wenn er hier sitzen würde und dir die Illusion geben würde, dass ich in Flammen stehen würde, dann würdest nur du das sehen, niemand anders im Raum. Wohingegen der Vater mir Flammen um den Körper herum zeigen würde.
Okay, aber das klingt ja so, als sei auch das vom Sohn objektiv nachweisbar. Das könnte man ja relativ einfach testen.
Man muss auf die Aussagen der Person vertrauen, die es sieht. Natürlich habe ich mich selber auch testen lassen und das, was ich gesehen habe, das, was er mir beschrieben hat, konnte ich auch sehen an den bestimmten Stellen. Aber wenn man Passanten auf den Straßen fragen würde, würden sie dies natürlich verneinen. Also letztendlich kommen wir in eine ähnliche Problematik wie bei mir, dass es eben auf Vertrauensbasis momentan leider noch funktioniert.
Ja gut, aber man könnte ja zum Beispiel einfach sagen, man spricht mit dem Jungen quasi vorher ab, was er bei jemand anderem in den Kopf projizieren soll und wenn der nachher genau das sagen kann, was der Junge projizieren wollte, dann hast du den Beweis, dass es funktioniert.
Für uns funktioniert das auf jeden Fall. Wir selber glauben natürlich an unsere Theorien, wir haben es bewiesen. Es ist nur immer schwierig, anderen Personen das nicht als reine Straßenmagie zu verkaufen, als Spielerei, als Tricks. Wer alles involviert ist in so ein, Schauspiel. Aber ich würde es schon wesentlich sicherer bestätigen, dass es wahr ist, als das, was ich gesehen habe. Was auch an der, Lokalität liegt. Mhm. Es ist eben wesentlich lokaler.
Gut. Wie genau gehst du denn jetzt in deiner Forschung vor?
Wir verfolgen eigentlich ein ziemlich einfaches Prinzip, damit es auch zugänglich ist für jedermann und vor allem auch adaptiert werden kann von hoffentlich Freunden und anderen Wissenschaftlern, die noch etwas, skeptisch sind. Wir beginnen meistens mit einer Theorie, so wie es in der Wissenschaft üblich ist. Wir stellen eine Theorie auf, beispielsweise, dass Fähigkeiten evolviert werden können. Dann suchen wir uns den Probanden. In dem Fall haben wir natürlich nicht so viele zur Auswahl, also beschäftigen wir uns mit der Familie. Und beziehungsweise ich selbst, meine Frau, nimmt meistens eine Rolle ein, die etwas erklärend ist, damit ich nicht als momentan nicht begabte Person dieses Problem der Kommunikation erwische.
Wieso hat deine Frau es da leichter?
Meine Frau selbst ist auch magisch begabt. Etwas wesentlich anders. Ihre Magie ist naturbasierend. Sie kann, wie man im Volksmund so gut sagt, hat sie einen grünen Daumen. Pflanzen sterben nicht. Sie kann mit Pflanzen sprechen. Und zwar nicht wie Leute es sagen, sondern sie spricht wirklich mit Pflanzen. Es ist keine eigene Sprache, aber sie hat wirklich Auswirkungen auf natürliches Wesen. Sie kann das Wetter praktisch voraussehen. Allerlei kleinste Naturdinge. Sehr interessant zu sehen, faszinierend. Und eben hilfreich, wenn es darum geht, mit Personen umzugehen, die auch magische Fähigkeiten haben. Weil sie die Probleme kennt, die sie, diese Person in der Öffentlichkeit, ja, denen sie ausgesetzt sind.
Sie ist da halt sensibilisiert einfach für...
Sehr sensibilisiert. Anders als ich. Ich bin da etwas manchmal Hals über Kopf in meinen Themen.
Das kann ich nachvollziehen. Aber das klingt ja so, als hättest du ja sowohl über deine eigene Erfahrung als auch jetzt ja über die Beziehung zu deiner Frau einfach ja sehr viel Motivation an diesem Thema zu forschen. Ist denn dann auch eine objektive Forschung überhaupt möglich, wenn man da so ja drin ist?
Ich würde sagen, ja, an vielen Punkten. Ich muss oft zurückgezogen werden und oftmals interpretiere ich vielleicht auch etwas mehr rein in die Ergebnisse, als eigentlich richtig wäre. Was auch einer der Gründe ist, warum wir noch nichts veröffentlicht haben oder zumindest noch nicht in Lehrbüchern stehen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn man von so vielen Wundern umgeben ist, selbst nicht überall Wunder zu sehen. Aber ich werde auch immer wieder zurückgezogen zu der Objektivität und besonders das Umfeld der Universität hilft dort sehr viel. Die Kritik der Kollegen, wenn auch an vielen Stellen vielleicht etwas übertrieben, hilft, kritisch zu denken, was wichtig ist in einem wissenschaftlichen Umfeld. Aber ich würde insgesamt sagen, dass ich objektiv bin.
Aber wenn du meinst, deine Kollegen äußern ja auch sehr viel ja, aus deiner Sicht unberechtigte Kritik. Wie kannst du das dann noch unterscheiden? Also gehst du einfach erstmal jeder Kritik nach und nimmst sie als berechtigt an und guckst dann ja, also forschst dann da einmal nach? Oder wie stellst du sicher, dass du ja nicht auf einmal völlig berechtigte Kritik als unberechtigt wahrnimmst?
Wenn ich jeder Kritik nachgehen würde, die ich erhalten habe, hätte ich keine Zeit mehr zu forschen. Einfaches Prinzip. Ich versuche, den Leuten Glauben zu schenken und die Kritik anzunehmen, die deswegen berechtigt ist, weil diese Leute für ihre berechtigte Kritik bekannt sind. Ich nehme nicht Kritik von jedem, naja, dahergelaufenen Passanten an. Vor allem nicht von Leuten, die erstmal grundsätzlich nicht an der Universität sind. Ich nehme ihre Kritik ernst. Ich sehe sie nur eher als Kritik zweiten Ranges an, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ja, ansonsten mit einer gewissen Distanz versuchen, das Ganze zu sehen. Aber ich denke, viel Kritik wird erst verstanden, nachdem man ein, zwei Nächte drüber geschlafen hat. Aber ich schreibe mir vieles auf, was meine Kollegen sagen.
Ja, okay, das klingt wirklich so, als könnte man ja sich darüber immer mal wieder ganz gut erden, so über den Kontakt zu den anderen.
Es erdet einen sehr gut, wenn man auf Versammlungen und Tagungen, an denen man seine Ergebnisse vorstellt, den ein oder anderen Spruch reingedrückt kriegt.
Gut, dann lass uns doch jetzt einmal zu den konkreten Ergebnissen kommen. Also du hast ja vorhin schon so ein paar Fragen formuliert, die du dir in deiner Forschung stellst. Was hast du denn jetzt schon rausgefunden?
Also wir konnten herausfinden, dass offensichtlich Magie in einer gewissen Art vererbbar ist oder dass zumindest bestimmte Blutlinien Magie in sich tragen, die sich dann verschieden manifestieren kann, beispielsweise der Vater und der Sohn, aber auch die Familie meiner Frau besitzt auch ähnliche Fähigkeiten wie sie. Ihre Schwester besitzt die Fähigkeiten, mit Tieren sehr gut umgehen zu können. Anders als sie, die mit Pflanzen sehr gut umgehen kann, kann sie mit Tieren sehr gut umgehen. Das wohl beides von der Mutter stammt, die mittlerweile leider verstorben ist, aufgrund des Alters. Aber laut Erzählungen meiner Frau und ihrer Schwester ähnliche Fähigkeiten besaß, die naturbasierend war. Sie konnte, wenn ich mich recht entsinne, gut mit Wasser und Wasserlebewesen umgehen, Fische und Schildkröten und so weiter. Sehr interessant, wie ja, vielfältig das Ganze ist. Aber das sind unsere beiden Beweise, die wir momentan für eine Art Hierarchie haben in diesem ja, Gebilde aus Magie.
Ganz kurz, wenn du sagst, es ist vererbbar, dann, ich forsche jetzt nicht zu dem Thema, bin halt auch kein Forscher an der Universität, aber so wie ich das wahrgenommen habe, sind doch die meisten, was man so als Magie mehr mitbekommt, dachte ich immer, die sind halt entweder verflucht oder die haben irgendwie, keine Ahnung, einen Pakt mit einem Wesen, mit dem man sich eigentlich nicht so einlassen sollte, also irgendwelchen, ja, ich sag mal, höheren Geschöpfen, die einen da irgendwie versuchen, ja, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, was opfern muss oder so. Und ich dachte immer, Leute, die jetzt, ja, ich sag mal, positive Magie haben, also die sie auch einigermaßen kontrollieren können, die jetzt nicht verflucht sind, haben da immer, ja, einfach irgendwie, ja, also etwas getan, was man nicht tun sollte, quasi, um an diese Magie zu kommen.
Ja, diese ganzen Geistergeschichten, die hört man natürlich überall, besonders von eben Nichtwissenschaftlern, Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, die, ja, die Möglichkeit, sich mit Personen wirklich zu unterhalten, die eben solche Begabungen haben, ist ja auch stark begrenzt.
Ja gut, aber es gibt ja Leute, so gibt ja viele Erzählungen so von Leuten, die zum Beispiel mal ein ganzes Dorf abgefackelt haben und so. Also das klingt jetzt ja nicht so, als sei das eine schöne, nette Fähigkeit.
Nee, das ist auf jeden Fall wahr. Solche Geschichten sind mir natürlich auch zugetragen worden. Nicht, dass ich mit den Personen, die für so etwas verantwortlich sind, interagieren konnte, aber man kann es sich ja vorstellen, die, angenommen, du weißt gar nicht, dass du eine solche Fähigkeit besitzt oder du weißt es, weil im engeren Familienkreis ist, aber alleine durch die, naja, dadurch, dass die Gesellschaft dir vorschreibt, dass du anders bist und dass diese Geistergeschichten von dir existieren, fängst du an, dich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Du lernst gar nicht, mit deiner Fähigkeit umzugehen. Fähigkeiten wie, naja, Pflanzen wiederbeleben oder andere sind natürlich nicht so problematisch im ersten Anblick, aber wenn man beispielsweise mit Feuer umgeht oder den Elementen selbst oder, naja, eine sehr starke Ausprägung hat, dann kann das natürlich dazu führen, dass diese Begriffe wie Fluch, Blutopfer oder andere Pakte, solche Begriffe werden sehr schnell genannt, von Leuten, die es eben nicht anders verstehen, die nicht wissen, woher es kommt, aber ich bin stark davon überzeugt, dass der Ursprung, wenn er uns auch noch nicht bekannt ist, in etwas stark Natürlichem liegt und nicht in etwas Übernatürlichem. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn so viele Dinge so nah an der Natur sind und das Potenzial haben, so viel zu schaffen, dass sie so negativ sind.
Also bei der Vererbung bist du dir sicher, woher aber jetzt quasi die Initialzündung kommt, dass überhaupt eine Fähigkeit entsteht, die vererbt werden kann?
Ich bin mir nicht sicher.
Das wüsstest du auch nicht.
Das ist eine der Fragen, die wir uns stellen. Wir wollen immer weiter zurückgehen. Dafür bräuchte man weitreichende Stammbäume, die nach hinten reichen, was sehr schwierig zu erreichen ist. Deswegen gehen wir momentan den Weg in die andere Richtung. Wir beobachten die Familie und werden die Familie auch mehrere Generationen weiter beobachten und wollen beobachten, wie sich beispielsweise die Kinder des momentanen Sohnes entwickeln, was sie zeigen, ob da eine gewisse Abschwächung ist, ob eine Verstärkung sichtbar ist, ob das eine Art Wellenmuster ergibt oder linear bleibt, um eben vielleicht dann rückschließend zu sagen, okay, wir können sicher sagen, dass irgend vom Anfang etwas sehr Starkes war, was dann vielleicht auch zu diesen Geistergeschichten geführt hat. Wenn die ersten Leute wandelnde Feuerwesen waren, dann ist es nur einfach, das schnell zu einem, naja, Teufelswesen zu machen. Aber heutzutage, die Leute, die mit Feuer umgehen, sind nicht, naja, ich habe zumindest keine kurzzeitigen Geschichten gehört von solchen, naja, Infernos.
Also eine deiner Arbeitshypothesen wäre, dass die Vorfahren der Leute, die diese Fähigkeit hatten, einfach diese Fähigkeit deutlich ausgeprägter hatten und sich das einfach von Generation zu Generation abschwächt.
Man kann es sich ja beispielsweise wie eine Farbe vorstellen. Wenn man eine Farbe aus einer Blüte ausdrückt, dann ist sie sehr intensiv. Und jedes Mal, wenn man diese Farbe mit mehr Wasser mischt, wird die Farbe immer blasser, bis man sie irgendwann fast gar nicht mehr sehen kann. Das Gleiche könnte passieren, wenn sich eine magisch begabte Person mit einer nicht magisch begabten Person fortpflanzt. Mhm. Dass eben der, naja, diese Farbe eben langsam aber sicher verschwindet.
Wie ist das denn mit den Kindern? Also gibt es da Erkenntnisse, ob jedes Kind diese Fähigkeiten erbt?
Bisher haben wir nur Beispiele mit magisch begabten Kindern, wenn ein Elternteil zumindest magisch begabt war. Wir wissen auch zumindest, dass es nicht auf einen Elternteil begrenzt ist. Wie gesagt, die Mutter meiner Frau war magisch begabt, aber in dem anderen Fall war der Vater der magisch begabte Part. Allerdings, die Mutter hat zwei Töchter bekommen, der Vater hat einen Sohn bekommen. Es gibt sehr viele Fragen, die wir stellen müssen, die über Generationen nur geklärt werden können. Oder wenn wir die Möglichkeit haben, mehr Familien anzusprechen, was auch eine unserer Hoffnungen ist, dass erste Ergebnisse dafür sorgen, dass Leute zu uns kommen, weil es einfacher ist, als wenn wir versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, da eben, wie gesagt, sehr viel Skepsis und sehr viel Misstrauen vorherrscht.
Ich stelle mir das sowieso recht schwierig vor, überhaupt solche Leute zu finden, weil man ja meistens mit den, wenn man solche Fähigkeiten hat, wahrscheinlich auch nicht so ganz mit denen hausieren geht.
Besonders bei eben Aussagen wie sehr negativ behaftet, Fluch und Pakt schließen, kann sehr schnell dazu führen, dass Kinder nicht unbedingt den besten Lebensraum haben, um aufzuwachsen. Und beispielsweise auch der Sohn hat in seinen kleinen Kindjahren natürlich auch schon die ein oder andere unkontrollierte Auseinandersetzung mit seinen Fähigkeiten gehabt, was dazu geführt hat, dass er nicht den größten Freundeskreis besitzt, aber ja, wie bereits erwähnt, ich gehe davon aus, dass wenn er angelehrt wird, diese Fähigkeit zu besitzen, und wenn allgemein mehr Akzeptanz in der Gesellschaft für magisch begabte Kinder vorherrscht, dass dann auch ein insgesamt positives Ereignis und Ergebnis dadurch nur erzielt werden kann.
Ist das auch eine Motivation für deine Forschung, dass du sagst, ich möchte dieses Stigma quasi von solchen Personen nehmen?
Ich würde sagen, das ist ein großer Teil dessen, was ich mache. Ich hatte ja bereits am Anfang erwähnt, dass ich gerne Leuten helfen möchte und dass ich diese Kommunikation fördern will. Und besonders auch zur Liebe meiner Frau, die eben selbst aufgrund ihrer Magie, ja, in der Situation ist, in der sie jetzt ist. Naja, sie ist mit mir verheiratet, das ist natürlich schon mal
schlimm genug.
Sehr schlimm. aber sie überlebt es bis jetzt und naja, die Beschwerden sind weniger. Um zu sehen, was eigentlich positive Fähigkeiten für negative Auswirkungen haben können, sorgt dafür, dass mein Hauptmerk schon darauf gilt, Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Wie genau sieht denn dann deine Arbeit zum Beispiel mit dem Kind jetzt aus? Also was machst du mit ihm, um die Fähigkeit zu erforschen oder auch um ihn zu trainieren, wie du sagst?
Also wir, wenn ich wir sage, meine ich der Vater und ich, weil ich alleine werde mich natürlich nicht mit dem Kind auseinandersetzen. Wir treffen uns ein-, zweimal die Woche für so eine Art, nennen wir es Therapiesitzung in einer gewissen Art und Weise oder Schule. Und ich überlege mir oftmals Übungen und Fragen für das Kind und auch für den Vater, um eben auch dem Vater beizubringen, wie vielleicht eine positive Lernmethode aussehen würde, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie man damit umgehen kann. Das reine Reden darüber bringt nichts. Es ist ja etwas, das gelernt werden muss. Es ist anders als Physik oder Mathematik, ist es nichts, was man auf Zahlen festlegen kann. Ich kann dem Kind nicht sagen, denk an irgendwas und dann passiert es, sondern oftmals ist es sehr abhängig davon, wie der Junge an dem Tag drauf ist. Wenn er gut geschlafen hat, ist alles wesentlich einfacher, als wenn er schlecht geschlafen hat. Wenn das Wetter draußen anders ist, kann das einen Einfluss haben. Und wir versuchen eigentlich momentan nur so viele Begegnungen wie möglich zu haben und so viele verschiedene Sachen wie möglich auszuprobieren, um zu sehen, was einen Lerneffekt bringt, um dann in diese Richtung weiter vorgehen zu können. Aber mehr als 2 Tage darf ich momentan leider noch nicht machen, aufgrund meiner, naja, begrenzten Forschungsgelder.
Es ist also nicht gut finanziert, was du tust?
Es ist schwierig, an Gelder zu kommen. Das Projekt selber wird nicht von der Uni finanziert. Ich darf die Räumlichkeiten nutzen, ich darf die Person, ich dürfte sie einladen, wobei beide, hauptsächlich der Vater, momentan noch nicht dafür sind. Sie wollen noch nicht so an die Öffentlichkeit treten. Und der Rest ist mehr, es ist noch ein sehr junges Thema. Und wie das so mit jungen Themen ist, muss man sich erst beweisen, um zu zeigen, dass man etwas hat, womit man arbeiten kann. Es sind Interessenten da, so viel kann ich sagen, die gerne in so ein Prinzip einsteigen würden. Aber momentan zahle ich das meiste noch aus eigener Tasche und dementsprechend 2 Tage freie Arbeit und naja, dann 3 bis 5 Tage die Woche Uni-Arbeit und offizielle wissenschaftliche Arbeit, die sich mit komplett anderen Themen beschäftigt, die hier nicht wichtig sind, denke ich.
Ja, gib uns einen Ausschnitt, was so grob zumindest.
Wie gesagt, ich bin Medizinstudent. Und die meiste Zeit, die ich sonst außerhalb meiner eigenen Forschung verbringe, ist eben Krankenhausarbeit, chirurgische Hilfeleistung, Medikamente dosieren, mich um Patienten kümmern und eben klassische medizinische Arbeit, anatomische Arbeit.
Das findet auch alles an der Uni dann statt.
Also das findet dann genau an der Uni statt und da habe ich auch meinen Boss, der sich dann natürlich auch darum kümmert, dass ich auch meine Arbeitszeiten einhalte. Und ohne diesen Job wäre ich ja nie wieder zurückgekommen zu dem, was ich hatte.
Gut, dann auf deine, private Forschung zurückzukommen. Wieso macht die Familie überhaupt mit? Also haben die irgendwie einen Anreiz?
Dass ich diese Familie überhaupt kennengelernt habe, ist wieder mal meiner Frau zu verdanken. Alte Bekannte von ihr ist der Vater. Die, soweit ich weiß, waren ihre Mutter und der Vater Schulfreunde, Jugendfreunde. Und nachdem ja, ich meiner Frau dann vermittelte, welche Art von Forschung ich gerne durchführen würde und wir die finanzielle Stabilität besaßen, das zumindest anfänglich zu finanzieren, ja, hat sie einen Brief geschrieben, in der Hoffnung, dass sie noch in der Stadt wohnen und auch erreichbar sind. Und wie das Glück so spielt, antworteten sie. Und zu dem Zeitpunkt war ja der Junge gerade mal 3 Jahre alt. Aber nach mehrerem Hin und Her und sehr viel, Absicherungen und Vertrauensbasis, die sehr auf Briefen basierte. Die ersten Monate waren praktisch nur Fragen, die ich an die Personen gestellt habe, an den Vater. Und dann Antworten, wie deren Alltag aussieht, ob irgendwie klassische Grundlagen. Und irgendwann haben sie angeboten, sich mal zu treffen. Also sie sind auf uns zugekommen. Oder auf mich, besser gesagt. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig.
Aber wo ist für die Familie der Gewinn dahinter, sich überhaupt mit dir zu treffen? Einfach, sind die auch neugierig oder geht es ihnen darum, keine Ahnung, du sagst ja auch, du übst ein bisschen mit dem Sohn, dass er irgendwie lernt, seine Fähigkeit zu kontrollieren?
Der Sohn, der Sohn ist sehr jung. Er ist sehr, sehr fidel, er ist sehr spielerisch und ist teilweise sehr ungestüm mit seiner Fähigkeit. Und der Vater hat natürlich nur seine eigene Fähigkeit gelernt und hat sich die Hoffnung gemacht, so sagte er mir zumindest, über dieses ganze System und die Ideen vielleicht besser zu verstehen, wie er seinem Sohn helfen kann, diese Fähigkeit zu beherrschen. Er selbst hatte auch nicht das einfachste Leben mit dieser Fähigkeit und er möchte seinem Sohn einfach die Möglichkeit bieten, besser damit umzugehen und vor allem ihm davor bewahren, eine der, wie du bereits sagtest, negativen Erfahrungen zu machen und in eine Schublade mit den Paktschließern geworfen zu werden.
In eine Schublade? Also gibt es doch solche Pakte?
Ich will nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die ihre Fähigkeiten über die ein oder andere, moralisch bedenkliche Art bekommen haben. Letztendlich versuchen wir zu beweisen, dass es etwas Materialistisches ist, etwas, das man greifen kann zu einer gewissen Art und Weise. Und dementsprechend, wir wissen nicht, ob wir die Einzigen sind, die daran forschen. Wir wissen nicht, ob wir die Einzigen sind mit, ob es nur Leute gibt, die mit gutem Gewissen daran forschen oder ob Leute das nutzen wollen. Das Potenzial ist in alle Richtungen endlos. Man könnte sich vorstellen, und ich gehe auch aus, dass manche dieser Gerüchte daher entstammen, dass Leute, die magisch begabt sind, sollte man sie, ich sag mal, künstlich vermehren können, schnell eine bessere Art von Mensch sein könnten und dafür sorgen könnten, dass der normale Mensch, zu einer Art Sklave wird des Systems. Und natürlich gibt es Leute, die dieses ausnutzen könnten. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Pakt zu schließen, nicht mit einer übernatürlichen Macht, aber vielleicht mit, nicht den besten Wissenschaftlern. Einige meiner Kollegen könnten in diese Kategorie fallen. Aber, man kann sich vorstellen, dass wo Leute etwas Gutes suchen, auch andere Leute etwas Negatives suchen.
Also letzten Endes ist so eine Fähigkeit dann auch nur ein Werkzeug, das man dann einsetzen kann, je nachdem, wie man selber so möchte.
Ja, letztendlich ist es das, was wir daraus machen wollen. Ein Werkzeug, um eben allen Leuten zu helfen.
Ja, aber hast du nicht Angst, dass deine Forschung dann doch mal missbraucht wird?
Ich glaube, diese Angst schwebt immer mit, zu einem gewissen Punkt. Aber wir sind noch nicht mal so weit, dass jemand das missbrauchen könnte. Wenn jemand es missbrauchen würde zu diesem Zeitpunkt, wäre das, und das darf man natürlich so eigentlich nicht laut sagen, wäre es vielleicht sogar gar nicht mal so negativ, da wir dann wüssten, dass andere Leute erstens auch daran forschen und b, dass andere Leute Durchbrüche erzielt haben und man könnte nach natürlich Verhaftungen, Schadensbegrenzung, könnte man versuchen, die Notizen dieser Person zu nutzen, um die richtige Art der Forschung weiterzubringen.
Also eher andersrum, du würdest dann quasi die Forschung mit falschen Intentionen dann umdrehen wollen.
Ich glaube, dass Forschung immer positiv sein sollte. Keine Forschung sollte dafür genutzt werden, den Menschen Leid zuzufügen. Kein Forscher sollte beginnen, das Feuer dafür zu nutzen, um Häuser zu verbrennen oder Kriegsmaschinen zu erschaffen.
Ja gut, aber das macht ja auch nicht der Forscher, sondern der Forscher, der guckt halt einfach nur, wie man das Feuer erzeugt und dann kommen halt andere Leute an und machen entweder, braten damit einen Schnitzel oder zünden dann Häuser an. Das ist halt.
Aber es ist ja in der Verantwortung des Forschers, dafür zu sorgen, wohin seine Wissenschaft geht. Ich habe ja die Fähigkeit, nicht zu veröffentlichen, wenn man das so sagen kann. Ich kann ja etwas finden und es für mich behalten. Ich kann lernen, den richtigen Leuten das anzuvertrauen. Es ist natürlich, ich bin nicht, ich werde niemals dafür sorgen können, dass niemand meine Forschung missbraucht. Aber ich kann mein Bestes geben, um es zu verhindern. Oder zumindest so vorangeschritten sein, dass ich weiß, wie man es kontern kann. Wie mit einer Krankheit.
Also so nach dem, ja, also nach dem Motto, du würdest halt deine Ergebnisse erst veröffentlichen, wenn der positive Nutzen überwiegt, oder du beim negativen Nutzen, beim negativen Teil sagen kannst, das kann man zumindest abschwächen oder ausgleichen.
Beispielsweise. Also wenn. Das Beispiel von Feuer ist so schön. Wenn ich wüsste, wie Feuer funktionieren würde, wenn ich jemandem antrainieren könnte, Feuer zu erschaffen, würde ich gleichzeitig dieses Wissen nicht verbreiten, bevor ich nicht wüsste, wie ich jemandem beibringen kann, das zu unterdrücken, extern. Also beispielsweise einem Polizisten oder einer Stadtwache oder wie auch immer wir diese Personen nennen wollen, um eben dafür zu sorgen, dass wenn jemand, der diese Fähigkeit besitzt, sie missbraucht, es entsprechende Gegenmaßnahmen gibt. Das ist das, was ich aus der Medizin gelernt habe. Man gibt Leuten nicht einfach irgendwelche Mittel, ohne zu wissen, wie man die Nebenwirkungen wieder rückgängig machen kann.
Na gut, das klingt natürlich nach einem verantwortungsbewussten Umgang. Du hast vorhin mal erwähnt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der emotionalen Entwicklung einer Person und deren Fähigkeiten. Wie stellt sich das dar? Also woran kannst du das festmachen?
An den Personen, die ich bisher kennengelernt habe, kann ich es daran festmachen, dass viele magisch begabte Personen sehr vorsichtig sind. Das ist eine Eigenschaft, die überwiegt, die ich aber nicht unbedingt der Fähigkeit selbst zuschreiben würde, sondern der Art, wie damit umgegangen werden muss. Ansonsten, meine Frau beispielsweise ist sehr schüchtern und sehr jung geblieben, wenn man das so sagen kann. Sie freut sich über die kleinsten Dinge, wenn die Blumen im Frühling das erste Mal zu blühen beginnen, wenn ein schöner Sommertag ist, wenn die Vögel zwitschern. Das sind Sachen, die sie sehr begeistern. Und sie ist sehr schlecht drauf, wenn beispielsweise es regnet, wenn es stürmt, wenn der Wind stark heult. Sie ist sehr, ihre Stimmung ist abhängig von der umgebenden Natur.
Ja gut, aber das ist ja auch bei anderen Menschen so.
Das ist auch bei anderen Menschen so, aber sie, ich würde sagen, dass es bei ihr etwas extremer ist. Und das ist nur ein Beispiel für sie. Auf der anderen Seite ist der Junge beispielsweise sehr schreckhaft, aufgrund dessen, dass seine Erfahrungen mit anderen Menschen dafür gesorgt haben, dass er immer aufpassen muss, dass nicht irgendjemand anfängt, ihn anzugreifen oder handgreiflich wird, eben aufgrund dessen, dass seine Fähigkeiten sehr impulsiv sind und unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen. Gleichzeitig hat er ein gewisses Machtgefühl. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sorgt er einfach dafür, dass die andere Person etwas sieht, was ihm die Möglichkeit gibt, vielleicht wegzurennen oder doch seinen Willen durchzusetzen. Der Vater ist ähnlich. Er hat es besser unter Kontrolle, aber er hat auch impulsive Anzeichen, die er zeigt. Und vor allem auch eine gewisse Art von, das funktioniert schon irgendwie. Wenn man die Möglichkeit hat, Dinge herstellen zu können, auch wenn sie nur scheinen, ist es etwas schwieriger, den Wert von Arbeit wertzuschätzen, denke ich. Also so ordnet sich das beispielsweise ein.
Okay, aber das klingt dann jetzt eher so, als sei, ja, also dass man natürlich durch so eine Fähigkeit vielleicht auch eine andere Sicht auf die Welt bekommt, einfach weil man halt andere Möglichkeiten hat.
Ja, genau, das denke ich auch, dass es eben damit zu tun hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben von vornherein mit diesen Leuten arbeitet, da eben diese Fähigkeiten in die eine oder andere Richtung funktionieren können. Entweder positiv, wenn die Leute lernen, damit umzugehen, dass sie anders sind, oder aber negativ, wenn die Leute eben auf sich alleine gestellt sind und halt lernen, dass ihre Fähigkeit das Einzige ist, was sie beschützen kann, in einer gewissen Art und Weise. Schwierig. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem jungen Testobjekt zu arbeiten, um eben diese ganze Entwicklung verfolgen zu können. Aber es ist ein langer Prozess. Es ist nichts, was wir innerhalb von 2 Wochen beweisen können.
Wie sieht das vom ethischen Aspekt aus mit einem Kind zu arbeiten, ist das nicht auch schwierig, weil dein Umgang mit dem Kind wird ja nicht rein aus pädagogischen Überlegungen kommen, sondern natürlich auch aus Forschungsinteresse. Ist da nicht das Risiko, dass man zu weit geht und vielleicht die Entwicklung des Kindes gefährdet?
Die Gefahr ist immer da. Besonders wenn man mit Menschen arbeitet. Deswegen arbeiten wir sehr eng mit dem Vater zusammen und deswegen ist auch vieles meiner Forschung, dadurch, dass es halt privat finanzierte Forschung ist, auch viele meiner Notizen gehen an meine Frau, um eben diesen externen Teil damit beizuhaben, damit ich eben nicht, ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich manchmal etwas übereifrig bin und es gab schon die ein oder andere Situation, wo ich mich etwas zurückziehen musste und die ein oder andere Auseinandersetzung mit dem Vater, logischerweise. Vor allem bin ich selber, habe ich keine Kinder. Ich hatte keine Geschwister, um die ich mich hätte kümmern können. Das heißt, dieses ganze Prinzip Erziehung ist für mich sehr abstrakt und nicht gelernt. Aber letztendlich, der Junge hat sowieso keine normale Kindheit. Wenig Freunde und allgemein sehr sozial abgeschottet. Das heißt, wir versuchen ihn nicht noch mehr rauszunehmen aus seinem natürlichen Umfeld, was sich schwierig erweist, aber jetzt bisher kein großes Problem war, da wir auch noch am Anfang sind und sehr viel testen und noch nicht, Programme entwickelt haben oder ein angepasstes Lehrsystem.
Aber das klingt trotzdem nach einem ziemlichen Drahtseilakt, oder? Also, dass man da wirklich die Ausgewogenheit findet.
Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Es ist nicht einfach mit Kindern zu arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Kinder sind sehr launisch, unabhängig von ihrer Fähigkeit. Und wenn der Junge einen Tag keine Lust hat, dann ist das ein ganzer Forschungstag, der weg ist. Und für ihn mag das sein, dass er gewinnt, dass er seine Ruhe hat an einem Tag. Für mich ist das finanziell gefährlich, das öfters zu haben.
Gut. Du sagtest noch, dass deine Frau auch in die Forschung involviert ist? Arbeitet sie auch in der Uni oder inwieweit?
Sie arbeitet nicht selbst an der Uni, sie ist Gärtnerin.
Logisch.
Ja, nicht weit hergeholt. Sie hat nie wirklich das Interesse gehabt, an einer Uni zu arbeiten. Sie kommt auch aus einer Familie, die nicht universitär geprägt ist. Sie wohnt mit mir natürlich hier in Dornheim, aber sie kommt sogar ursprünglich hierher, aber die Universität war für sie nie interessant. Sie überlegt vielleicht selber mal in Richtung Medizin oder Ähnliches zu gehen, aber das hört sich alles, wenn ich ehrlich bin, eher so in die Richtung an, weil ich das mache. sie ist zufrieden mit den natürlicheren Dingen, mit den Pflanzen und den nicht wiederwortgebenden Aspekten der Natur.
Also ist sie in deiner Forschung nur eingebunden, um den Kontakt zu herzustellen?
Den Kontakt herzustellen, moralische Stütze, dieser, wie gesagt, externe Aspekt. Sie hat ein besseres Gefühl dafür, wie man mit Menschen umgehen kann und wie man, sie hat auch ein wesentlich besseres Gefühl für Geduld als ich, was auch eine ihrer positiven Eigenschaften ist, was natürlich, wenn man viel mit Naturdingen arbeitet, wahrscheinlich auch intrinsisch ist. Und sie holt mich oft zurück auf den Boden der Tatsachen, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ohne sie würde dieses Projekt wahrscheinlich an meinem Engagement kaputt gehen.
Ja, das klingt ja nach einer fruchtbaren Beziehung in der Hinsicht.
Ich würde es mir nicht anders vorstellen können.
Gut, dann vielleicht mal so ganz allgemein. Würdest du jungen Leuten empfehlen, an die Universität zu gehen, um zu forschen?
Manchen ja, manchen nein. es gibt Leute, die auf jeden Fall, die ich auch zu meinem engeren Freundeskreis natürlich zähle, die nirgendwo besser aufgehoben werden als an der Universität. Gute Freunde, die sehr wesentlich wissenschaftlicher arbeiten als ich, nicht so viele Privatprojekte haben. Aber nichtsdestotrotz hervorragende Wissenschaftler sind und auch werden. Und ich bin jetzt schon gespannt auf das, was sie vollbringen werden. Auf der anderen Seite gibt es Personen, die nirgendwo besser aufgehoben werden als nicht an der Universität.
Schön formuliert.
Ich glaube, die Universität ist nicht für jeden was. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute zur Universität kommen. Es ist natürlich eine weite Reise. Es ist eben nur diese eine große Universität, die eben bekannt ist. Aber ich denke, wenn mehr Leute sich mit Forschung auseinandersetzen würden und ihre eigenen Ziele verfolgen würden, in dieser Hinsicht, dass vor allem in meinem Forschungsgebiet bald interessierte Leute wären. Mhm. Das heißt also für einen persönlichen Aspekt, ja, bitte, kommt alle her und fangt an der Universität zu forschen und vor allem unterstützt mich, aber jeder muss das für sich selber entscheiden. Für mich war es, ich musste darüber nicht nachdenken, für mich gab es nie eine andere Weise, wie ich mein Leben leben würde. Aber es muss auch Leute geben, die dafür sorgen, dass wir Essen auf dem Tisch haben. Und das ist etwas, das ich nicht kann.
Was gefällt dir an deinem Job denn besonders gut? Also was ist so das, ja, wo du sagst, dafür liebe ich meinen Job eigentlich am meisten?
Die Möglichkeit, das, was in meinem Kopf sich entwickelt, zu Papier bringen zu können und auch aktiv nutzen zu können. Es ist so ein bisschen, naja, der Künstler malt mit Stift und Papier oder Pinsel, der Musiker nutzt sein Instrument, aber ich nutze meine Möglichkeit, mich zu verwirklichen, ist ähnlich. Also ich würde sogar Wissenschaft in einen, naja, kreativen Bereich tatsächlich zählen. Nur, dass wir eben am Ende harte Fakten haben, was aber ein Musikstück nicht anders ist. Auch Noten funktionieren auf einem bestimmten Prinzip. Und das Beste ist wirklich die Möglichkeit, das, was mir in den Kopf kommt, zu sagen, das in eine Diskussion einzubringen und dann dafür ausgebuht zu werden, wenn es schlecht läuft oder bejubelt zu werden, wenn es gut läuft. Es gibt nichts, es gibt keinen Zufall dabei. Es gibt eine Idee und diese Idee funktioniert oder sie funktioniert nicht. Es gibt nichts dazwischen.
Mhm. Aber du meinst auch, das ausgebuht werden gehört denn dazu und so kann man dann auch mit leben?
Am Ende muss man damit leben können. Man wird niemals jedem von seiner Idee überzeugen, wenn man nicht schwarz auf weiß beweisen kann, dass es so ist. Und letztendlich spornt einen das Ausbuhen mehr an als der Jubel.
Okay. Was stört dich denn besonders an dem Job?
Eigentlich das Gleiche. Das Problem, wenn man die Möglichkeit hat, alles zu machen, was man sich vorstellen kann, ist, dass man die Möglichkeit hat, alles zu machen, was man sich vorstellen kann. Aber der Tag nur 24 Stunden hat. Wie sage ich das am besten? Man eckt sehr oft an. Man hat oft das Gefühl, dass vieles, was man macht, Zeitverschwendung ist. Viele Diskussionen sind Zeitverschwendung, wenn der Gegenüber nur zuhören würde, wenn man könnte schon wieder woanders sein, man könnte wieder etwas Neues aufgeschrieben haben, etwas Neues ausprobiert haben. Und die Vorstellung, dass egal wie viele Ideen man hat, dass man nie dazu kommen wird, alle auszuführen, kann bisweilen sehr frustrierend sein. Und
es fehlt an Zeit.
Es fehlt an Zeit und der Zwang, sich rausziehen zu müssen, um nicht daran völlig kaputt zu gehen, ist ärgerlich, weil andere Bereiche wie beispielsweise eben Musik, könnte man sein ganzes Leben mit verbringen und wäre nie kaputt, glaube ich. Mhm. Also ich habe noch von keinem Musiker gehört, der zu viel Musik gemacht hat, aber ich habe schon von vielen Wissenschaftlern gehört, die zu viel Wissenschaft betrieben haben.
Ja, aber auch Musiker können sich ja auch da mal da drin verlieren so und vergessen dann vielleicht die wichtigen Dinge.
Kann auch passieren, ja. Und ist bestimmt auch nicht schön, aber ich denke, das ist auch sowas, was vielleicht überall ist. Und letztendlich ist das Problem natürlich an so Sachen wie Universitäten, dass man Vorgesetzte hat und letztendlich Geld braucht. Geld ist das größte Problem, das sowieso in allen Dingen existiert. Wenn ich besser bezahlt werden würde.
Das heißt, du hoffst darauf, wenn es ein paar Erkenntnisse gibt, die vielleicht auch dann irgendwann allgemein anerkannt werden, dass dann in deinem Forschungsgebiet auch einfach ein bisschen mehr Geld steckt irgendwann.
Dass Geld da drin steckt und vor allem, dass auch andere Leute ihre Ideen mit einbringen können und dadurch... Wenn zwei Leute 24 Stunden haben, um zu überlegen, ist das äquivalent zu, wenn eine Person 48 Stunden hat, um zu überlegen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie das ist, wenn man ein großes Forschungsgebiet hat, an dem Hunderte und Tausende Leute arbeiten. Das ist das, wo wir momentan am ehesten hinziehen, dass wir einfach mehr Leute begeistern können für das, was wir machen. Und dann kann sich jeder selbst finanzieren.
Gut, ist das auch dein großes Ziel vielleicht noch, was du erreichen möchtest? Oder gibt es sonst noch Sachen, vielleicht auch unabhängig von der Arbeit, wo du sagst, das ist irgendwie noch so ein Lebensziel von mir.
Also arbeitstechnisch ist mein Lebensziel das, was ich als Junge schon immer sein wollte, nämlich Held sein. Und Vorreiter eines neuen Forschungsgebiets kommt dem ziemlich nah. Und privat, wenn ich das, was ich mache, noch die nächsten 50, 60 Jahre weitermachen kann, vielleicht noch selber den einen oder anderen Sohn in die Welt setze, der meine Forschung weitertreiben kann, vielleicht sogar in meinem Sohn meine eigene Magie wiederfinde. Ich gehe ja immer noch davon aus, dass ich sie nur verlernt habe. Das wäre etwas, das mich sehr freuen würde. Und natürlich Antwort von den ganzen Personen, die ich war in meiner Jugend.
Das ist ja dann, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Also an alle, die das hier hören, einmal geht zur Uni, wenn ihr wollt, wenn es für euch was Passendes ist.
Oder schickt mir Geld, das geht auch.
Oder so. Gut, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Forschung dazu geben. Wir werden uns bestimmt nochmal privat über das Ganze mit den Paktdämonen unterhalten. Das ist nämlich etwas, was sehr kritisch ist. Aber ich hoffe, dass einige Leute was lernen konnten. Und ich hoffe, dass ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Vielen Dank.
Ja, gerne. Und auch vielen Dank an dich. Und ja, das war die neue Folge von Wer labert hat noch Puls. Ich bin Richard Groß. Das war Flint Spitzdorn. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank an Bene dafür, dass er die Rolle von Flynn übernommen hat. Wenn ihr mitmachen wollt oder Feedback habt, könnt ihr euch wie immer über Twitter, Facebook und Instagram einfach bei mir melden. Ihr findet mich da immer als Afaldra. Ihr könnt auch eine Mail schreiben an afaldra@rap.de oder eine Rezension bei iTunes hinterlassen. Die iTunes-Rezensionen lese ich auch immer vor und da ich jetzt einige neu habe, werde ich das jetzt auch einmal tun. Claudia schreibt, mal etwas ganz anderes, spannendes Projekt. 5 Sterne, vielen Dank. Der User Beswick hat auch 5 Sterne abgegeben und schreibt, tolle Welt, tolle Charaktere. Für die Fantasy-Fans auf jeden Fall ein Muss. Auch da, danke. Was ganz anderes, sowas noch nie gehört, super Idee, weiter so, schreibt Myself Me by Myself, auch 5 Sterne. Und der User Feelandlook gibt auch 5 Sterne und schreibt, unbedingt reinhören, danke, weiter so, freue mich auf mehr. Ja, das war ja mal erfreulich viel dieses Mal. Vielen Dank auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer noch keine 5 Sterne abgegeben hat, gerne machen. Das hilft dem Podcast wirklich sehr, an Reichweite zu gewinnen. Ich war übrigens beim Creature Feature Podcast zu Gast. Das würde ich als einen etwas abgefahrenen Hörspiel-Podcast bezeichnen. Ja, und ich habe bei der Halloween-Folge habe ich eine kleine Rolle übernommen, also denen ein bisschen was eingesprochen. Und wer sich das anhören möchte, findet den Link zu Creature Feature natürlich in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.